Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin heute mal wieder ohne die Ariane hier unterwegs, habe mir aber als Verstärkung einen Gast eingeladen und dem würde ich jetzt auch gleich die Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen.
Hallo Stefan, danke für die Einladung, schön heute hier zu sein. Mein Name ist David und ich bin Hauptmann bei der Bundeswehr und Jugendoffizier in Stuttgart. Als Jugendoffizier besuche ich Schulen auf Einladung von Lehrkräften. Und jetzt habe ich dir, wie ich feststelle, glaube ich, dein Intro weggenommen, oder?
Nein, ist völlig okay. Du besuchst Schulen auf Einladung von Lehrkräften. Da siehst du mich, Naivling, jetzt quasi schon mal verwirrt, weil ich hatte immer so den Eindruck aus der öffentlichen Debatte, dass ihr so guerillamäßig in die Schulen schleicht und da dann die Jugend militarisiert. Wie funktioniert das denn? Du sagst ja gerade schon, ihr kommt nur auf Einladung von Lehrkräften. Warum lädt man euch denn ein?
Fange ich an mit der letzten Frage. Warum lädt man uns ein? Hat man jetzt im Verlaufe des letzten Jahres ganz besonders gesehen, als der Krieg losging, hatte ich Einladungen bekommen sogar von Mathelehrern und Deutschlehrern, was eigentlich recht unüblich ist. Aber die haben einfach festgestellt, hey, meine Schüler haben gerade Fragen zum Krieg in der Ukraine. Ich kann die aber nicht beantworten, weil woher soll ich denn auf einmal wissen, was es bedeutet, wenn die NATO eine Flugverbotszone über der Ukraine ausruft oder durchsetzt, sodass die dann sagen, okay, rufen wir doch Experten an, die das schon kennen, die schon Teil des Instruments der Bundeswehr gewesen sind und dann dort einen Einblick geben können. Und genau das liefern wir Jugendoffiziere eben, dass wir authentisch aus dem Werkzeug im Werkzeugkasten der Bundesrepublik Bundeswehr, sage ich mal, als Hammer im Werkzeugkasten, authentisch berichten können und gleichzeitig wissen, was die politischen Hintergründe dahinter sind.
Das heißt, ihr seid effektiv ein Instrument der politischen Bildung. Und das ist jetzt schon mal eine etwas merkwürdige Konstruktion oder zumindest überraschend, glaube ich, für die meisten Leute, dass politische Bildung zum Aufgabenbereich der Bundeswehr gehört. Ja, ich würde es ja tatsächlich eher in den Schulen verorten und vielleicht noch so ein bisschen bei der einen oder anderen NGO, aber jetzt nicht unbedingt bei den Streitkräften. Kannst du da ein bisschen erklären, was ist da die Idee, abgesehen davon natürlich, dass ihr ExpertInnen seid für Sicherheitspolitik?
Genau, so abwegig ist es gar nicht. Man kennt es vielleicht aus dem Innenministerium. Die Polizei kommt auch regelmäßig an die Schulen und macht da zum Beispiel Unterrichte zur Drogenprävention oder den Fahrradkurs. Also auch das sind Maßnahmen hier der Öffentlichkeitsarbeit oder Informationsarbeit, wo einfach Institutionen wie die Bundeswehr sich Personal leistet, um aufzuklären über die Arbeit der Bundesregierung. Das ist auch einmalig in der Welt. Es gibt kaum andere Demokratien, die sich wirklich hauptamtlich 94 Jugendoffiziere leisten, die dafür da sind, um der Öffentlichkeit Fragen zur Sicherheitspolitik zu beantworten.
Ja, das ist ein ganz schön faszinierendes Instrument, was das anbelangt. Da wäre jetzt natürlich meine Frage, weil die Jugendoffiziere kommen in der Öffentlichkeit hauptsächlich vor, wenn sie mal wieder heftig kritisiert werden. Daher auch meine Eingangsfrage, weil es wird ja dann meistens in dieses Umfeld gebracht von wegen Militarisierung der Schulen. Ja, was haben Soldaten da verloren? Die sollen da rausbleiben, Neutralität des Bildungssystems und so weiter und so fort. Also da ist eine ganze Latte von Vorwürfen drin, denen ich mich gerne so ein bisschen nähern würde. Einfach was euren Job angeht letzten Endes. Ja. Und vielleicht fangen wir einfach mal bei dem ersten an. Ist es in irgendeiner Art und Weise eine Militarisierung, die da stattfindet? Also muss ich quasi als Eltern oder als Lehrkräfte befürchten, dass wenn ihr in die Schule kommt, dass dann da lauter begeisterte Kinder sich freiwillig bei der Bundeswehr melden? Also was ist da sozusagen die Idee dahinter von eurer Seite?
Ja, also Militarisierung nicht im geringsten. Wir kennen diese Vorwürfe, dass wir heimlich Werbung oder Rekrutierung machen würden. Meistens rührt es aus dem Missverständnis heraus, was unsere Aufgabe ist. Nämlich, dass wir eigentlich sicherheitspolitische oder politische Bildung leisten oder einen Beitrag zur politischen Bildung und keine Werbung, keine Rekrutierung. Das ist auch gleichzeitig, ich frage meistens die Schüler und Schülerinnen am Anfang, wenn ich komme, hey, ich bin Jugendoffizier nach meiner Vorstellung, frage ich dann, was erwartet ihr denn heute, was hier passiert? Oder was glaubt ihr, was hier passiert? Oder was hat die Lehrkraft vielleicht gesagt? Die guten Lehrkräfte, wie du natürlich, die würden den Unterricht vorbereiten und hätten im Vorhinein schon erzählt, was der Jugendoffizier ist, was er macht und was er nicht macht. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass die Schüler sich dann melden und sagen, ja klar, sie sind hier, die Bundeswehr hat ein Personalproblem, Zeitenwende, die Bundeswehr auch braucht neue Menschen, sie sind hier, um Frischfleisch für die Streitkräfte zu finden. Oder sie sind hier, um die Bundeswehr cool zu präsentieren oder eben aufmerksam zu machen auf, was die Bundeswehr kann und was man dort machen kann. Und dann hake ich dort immer genau ein und sage, super, dass ihr es ansprecht, weil das ist genau nicht meine Aufgabe. Und ich sage dann immer gleich, ich muss jetzt alle Hoffnungen oder Sorgen zerstören. Ich habe keine Verpflichtungserklärung in meiner Tasche dabei. Ich kann keinem von euch nicht mal antworten, wenn er mich fragt, hey, ich schaffe mein Abi nicht, was kann ich danach in der Bundeswehr machen? Dann sage ich, google es, frag deine Lehrerin oder frag unsere Kollegen von der Karriereberatung. Aber das sind nicht meine Aufgaben. Das ist ein komplett anderes eine komplett andere Abteilung, die dafür verantwortlich ist. Also das wird bei uns wirklich großen Wert drauf gelegt, dass wir diese Trennung dort wirklich ganz klar ziehen. Das ist auch so vereinbart mit dem Kultusministerium, also vor allem in Baden-Württemberg haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kultusministerium. Die wurde zwischen Bundeswehr und Kultusministerium geschlossen, wo nochmal explizit festgehalten wird, dass die Jugendoffiziere Zugang an die Schulen haben, aber natürlich unter der Prämisse, dass sie keine Werbung machen. Was in diesem Sinne eigentlich eine Binse ist, weil wir dürfen von uns von vornherein schon keine Werbung machen. Das wäre für mich in diesem Fall sogar ein Dienstvergehen, wenn ich jetzt anfange zu rekrutieren oder wenn einer nach dem Unterricht zu mir kommt und hey, kannst du mir nicht doch irgendwie heimlich sagen, was ich nach der Bundeswehr machen kann. So im Alltag begegnet mir das einmal so, dass ich mich gar nicht darum kümmere, weil ich so viele Anfragen von Interessierten bekomme, dass ich mich gar nicht um die kümmern kann, die sich nicht interessieren oder die uns diese Vorwürfe machen. Gleichzeitig ist es nicht selten, dass ich seltsame Blicke bekomme, wenn ich mit meinem Bundeswehr-Kfz dann auf den Schulhof fahre. Da steht an der Seite Bundeswehr und Y-Kennzeichen. Ich steige da mit Uniform aus und latsche dann über den Schulhof. Also da hatte ich schon Eltern, die hatte ich schon erwachsene Menschen, die am Schulhof vorbeigelaufen sind und mich angeschrien haben, verpiss dich von unseren Schulen und lass unsere Kinder in Ruhe. Also auch das ist mir bereits begegnet. Und dann gibt es die ganz hartnäckigen, also wenn wir da mal wirklich tief reingehen, die sagen, ja, okay, und ihr macht das alles unter dem Deckmantel Sicherheitspolitik, aber ihr habt ja Uniform an und würdet in diesem Sinne für die Bundeswehr werben. Ich denke mir dann immer, ja, dann würde auch der Hausmeister, wenn er die Glühbirne wechselt, Werbung fürs Gebäudemanagement machen, wenn er im Klassenzimmer unterwegs ist. Also das ist schon immer, ja, da lassen sich die Leute vieles einfallen. Meine häufigste Antwort, wenn die solche Vorwürfe machen, ist meistens, hey, lad mich doch mal ein oder komm du doch mal mit, schau, was ich mache und dann bild dir dazu eine Meinung und dann können wir ganz anders darüber reden, aber es ist oft halt das Blinden von Farbe sprechen.
Ja, das ist nachvollziehbar. Ich meine, das ist natürlich für Leute, die nicht im Schulsystem sind, auch immer schwierig, Unterricht live mitzuerleben oder Unterrichtsveranstaltungen. Da muss man insofern denen dann einen gewissen Schutz bieten. Bei Lehrkräften da dagegen, da muss ich sagen, ja, das trifft ein Argument absolut zu. Ja. Also ich habe selber, um da mal quasi meine eigenen Erfahrungen einzubringen, ich habe euch jetzt 5 oder 6 Mal eingeladen selbst, irgendwie so in den vergangenen Jahren, habe also diese Veranstaltung schon das eine oder andere Mal mitgemacht und ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich sage, das ist ja schon relativ standardisiert. Zumindest war das bei den Leuten, mit denen ich das gemacht habe. Wir beide hatten ja noch gar nicht das Vergnügen im Real Life. War das so, dass es im Endeffekt jedes Mal so eine relativ standardisierte PowerPoint war mit einem sehr ähnlichen Vortrag. Natürlich schon immer so ein bisschen angepasst an das, was gerade passiert, aber die Grundzüge des Ganzen waren sich sehr ähnlich und es war wirklich sehr harmlos. Also das war so ein Terrorismus existiert, die Bundeswehr existiert, noch Fragen, um es mal wirklich so total einzudampfen. Hey, was willst du auch sonst machen? Das dauert immer so ungefähr 60, 75 Minuten, sowas in die Richtung, bis man da damit durch ist. Und deswegen, ich habe auch nie erlebt, dass da tatsächlich irgendeine Form von Rekrutierung wäre. Das wurde immer direkt zu Anfang betont, ob ich das jetzt vorher noch selber gesagt habe oder nicht. Nee, diese Erklärung, die du da gerade genannt hast, die kam am Anfang immer. Und ich muss jetzt auch zugeben, seitens der SchülerInnen ist da ja auch nicht überragend viel Interesse. Ihr habt das Nachwuchsproblem ja nicht ganz ohne Grund. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, als ob die da alle total begeistert nur darauf warten würden, dass ein Uniformträger ihre jungen und beeindruckbaren Geister verändert oder sowas. Also das ist tatsächlich nicht das Problem. Allerdings würde ich ein ganz klein bisschen sozusagen noch die Skepsis rauslassen, weil ihr kommt ja quasi gar nicht umhin, so eine gewisse Positivität auszustrahlen. Ja, genauso wie die Polizei, wenn die in die Schule kommt und Verkehrserziehung macht, dann nimmt die natürlich damit automatisch idealerweise die Leute auch für Polizei ein. Ja, also das ist ja schon so oder so auch noch eine PR-Maßnahme, weil du erlebst ja diesen netten Polizeibeamten von nebenan sozusagen. Ja, das ist ja quasi so, wie die Polizei gerne gesehen werden möchte, dein Freund und Helfer. Und wenn ich dann natürlich den netten Jugendoffizier habe, der Sicherheitspolitik erklärt, dann ist es natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch so eine Selbstdarstellung der Armee. Da kommst du ja nicht drum rum. Ja, würde ich bei euch aufschlagen und irgendwas zur politischen Bildung machen, dann würde ich ja auch versuchen, die Schokoladenseite von Lehrkräften herauszukehren. Das ist ja, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Und die Bundeswehr ist natürlich ein Spezialfall unter den Berufen, ja, weil ihr wechselt eben nicht nur Glühbirnen aus, das gibt es bei euch natürlich auch, aber wenn ich halt Glühbirnen auswechsle unter Kampfsituationen, dann ist das eine definitiv andere Geschichte und was Einzigartiges, was euch von jedem anderen Arbeitgeber und Dienstherren abhebt. Das wäre jetzt zumindest, also mein, also ihr befindet euch in einem Spannungsfeld, will ich sagen, aus dem ihr auch gar nicht raus könnt. Das ist quasi automatisch, aber ich denke, man muss es zur Kenntnis nehmen.
Ja, verstehe ich. Ich kann nachvollziehen, wie du dazu denkst. Also würde ich diesen Gedanken oder diese Argumentation weiterführen, dann macht auch ein guter Lehrer Werbung für den Lehrerberuf, oder?
Ja, genau. Wie gesagt, es ist halt bei euch nur der Spezialfall, dass es eben die Streitkräfte sind. Ich glaube, das ist ja das, woher die Emotionen kommen, weil es beschwert sich ja eben auch keiner über die Verkehrserziehung der Polizei, wie du schon gesagt hast. Ja, sondern es ist ja wirklich einfach diese Sonderrolle Militär auf der einen Seite. Und ich denke, ihr werdet dann halt fälschlicherweise gerne in einen Topf geschmissen mit so Rekrutierungsoffizieren, wie man das gerade aus den USA kennt. Weil da gehen die ja tatsächlich zum Rekrutieren an die Schulen. Und da kommen dann, denke ich, schon entsprechende Assoziationen hoch, die zwar in dem Fall falsch sind, weil ihr das ja ganz explizit nicht dürft. Ja, also auch eure Rekrutierungsoffiziere, die es ja gibt, die ja dann zum Beispiel auf der Republika rumstehen oder sowas, die dürfen ja meines Wissens nach zumindest nicht an die Schulen, sofern sie nicht irgendwie explizit eingeladen werden.
Genau, letzteres. Also das gut, dass wir jetzt zu diesem Thema Einladungen kommen. Weil was mir immer an der ganzen Kritik fehlt, eigentlich sollten nicht die Jugendoffiziere kritisiert werden, sondern die Lehrkräfte, die Jugendoffiziere einladen, weil die haben ja weiterhin die Leitung für den Unterricht. Und so eine Lehrkraft kann dann auch einen Karriereberatungsoffizier einladen. Das sind dann auch Leute im ähnlichen Dienstgrad, nur dass die halt sich auskennen mit allen 1000 Ausbildungsberufen, die Bundeswehr da täglich irgendwie neu aktualisiert, sodass die dann auf Einladung der Lehrkraft kommen können. Meistens ist es dann, wenn die Schule sowieso schon so eine Art Berufsbildungsmesse oder sowas im Pausenhof aufgebaut hat, dann kann man auch die Karriereberatungsoffiziere einladen. Also hier steht und fällt es mit der Einladung der Lehrkraft.
Ja, ich finde es gut, dass du diese Verantwortung erwähnst, weil das ist ja tatsächlich ein Punkt. Ich habe da ja als hoffentlich entsprechend sachkundige Lehrkraft auch letzten Endes schon noch so eine Art Meinungshoheit, weil in dem Moment, wo du das Gebäude verlässt, kann ich mir die Schüler wieder schnappen und im schlimmsten Falle sagen so, und jetzt vergesst das alles, das war alles Humbug, ja, und ich erkläre euch jetzt quasi, wie es richtig läuft. Mache ich natürlich auch nicht, weil das wiederum verstoßen würde gegen alle guten Gesetzgebungen eines politischen Unterrichts, aber grundsätzlich bleibt das mir ja überlassen. Also würde da einer oder eine von euch plötzlich krass über die Stränge schlagen, könnte ich das ja einfangen. Ich bin ja bei der Veranstaltung auch dabei. Das heißt, da wäre es natürlich dann gegebenenfalls auch meine Pflicht einzugreifen. Ja, da hast du völlig recht. Aber erneut, bisher habe ich da glücklicherweise nie das Bedürfnis verspürt und die Notwendigkeit gesehen. Ich habe ja auch immer, ganz besonders am Anfang, als ich das zum ersten Mal gemacht hatte und mir da noch nicht ganz sicher war, habe ich dann natürlich auch die SchülerInnen gefragt, so wie waren jetzt die Erfahrungen, ja, wie fandet ihr es, war das schlimm oder irgendwie oder habt ihr was dagegen? Und die waren im Allgemeinen eigentlich da immer sehr, sehr locker. Ja. Für die war das halt eine weitere Infoveranstaltung, wie sie das auch teilweise von anderen Leuten kannten. Ich habe dann immer wieder die Frage bekommen, ja, warum haben wir es jetzt überhaupt gemacht sozusagen? Und ich habe dann gesagt, ja, Thema Sicherheitspolitik halt. Ja. Also die waren dann teilweise schon verwundert, warum jemand von der Bundeswehr kommt, haben das dann aber relativ schnell verstanden. Ja, ich glaube, ich werde mir diesen Polizeivergleich merken, falls die Frage wieder aufkommt.
Ja, und es tauchen ja auch die Themen, über die wir dann referieren, vortragen, diskutieren, die tauchen ja auch im Bildungsplan auf. Also Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr taucht im Bildungsplan aus. Ist ja klar, Bundeswehr als sicherheitspolitisches Instrument im Grundgesetz verankert. Gleichzeitig Auslandseinsätze der Bundeswehr, was auch häufig auftaucht, ist, ich glaube hier, das weißt du alles besser als ich, aber hier die Konfliktanalyse von irgendeinem Land. Da haben mich jetzt letztes Jahr oft Lehrer eingeladen und wir haben uns den Einsatz in Mali genauer angeschaut und da hat es halt wirklich den Charme. Ich habe dann immer in die zweite Hälfte des Unterrichts eine Live-Schalte in den Einsatz gestartet. Wir konnten dort mit Soldaten vor Ort reden. Die Schüler haben vorher Fragen vorbereitet. Die konnten dann wissen, hey, was passiert gerade vor Ort, aber auch, wie ist das Wetter, was esst ihr und was macht ihr in eurer Freizeit und habt ihr Internet und hast du eine eigene Unterkunft und wo pennst du und wie heiß ist es im Schatten, was, 40 Grad und das natürlich dann sehen die Schüler und Schülerinnen wirklich aus erster Hand, können sie dann diese Informationen selber, sage ich mal, sammeln und dort sich eine Meinung dazu bilden.
Ja, das ist schon eine ziemlich coole Möglichkeit. Und gerade für mich zum Beispiel kommt da halt auch der Faktor dazu. Ich kann natürlich über die Rolle der Bundeswehr quasi im Institutionengefüge der BRD sprechen. Ja, erneut ist es im Lehrplan und ich kann das, ich weiß das ja auch. Aber ich selber habe nie gedient. Ja, ich bin an die Bundeswehr nie näher rangekommen als so ein Tag der offenen Tür auf dem Cannstatter Wasen, wo dann eine Gulaschkanone stand oder sowas. Ja. Das ist einfach, weil die Bundeswehr ein Biotop ist, zu dem ich keinerlei Bezug habe. Und da rede ich dann immer so ein bisschen wie so ein Blinder über Farben oder so drüber. Deswegen ist es für mich natürlich auch eine großartige Möglichkeit, da mal einen Einblick zu kriegen von jemandem, der die Realität von dem Ding kennt. Weil ich kann viel über Auslandseinsätze reden und über die rechtlichen Grundlagen und so weiter, aber das erklärt wenig, wie das dann tatsächlich vor Ort aussieht. Und wenn ich dann halt sage, warum scheitert der Auslandseinsatz in Afghanistan? Und dann kann ich irgendwelche Dinge über Paschtunen und Gedöns sagen, aber wenn man dann mal so einen Erfahrungsbericht von jemandem hört, der da ist, also diese Problems on the ground quasi. Das ist halt schon nochmal eine völlig andere Geschichte. Das erfordert natürlich Einordnung, klar, aber da bin dann wieder ich gefragt quasi in meinem Job, der das dann im Unterricht entweder vor- oder nachbereiten oder im Idealfall beides muss.
Ja, genau. Und das sehe ich bei vielen Lehrkräften, dass sie wirklich auch sich Notizen machen oder manchmal schmiere ich auch Sachen an die Tafel. Das macht mir besonders Spaß, dass sie das abfotografieren und ich frage dann immer, hey, wofür fotografieren sie das ab? Und gefällt ihnen meine Handschrift so oder woran liegt das? Und dann, nee, das ist für die Nachbereitung. Und dann nehmen die sich wirklich nochmal eine Stunde Zeit. Hey, was hat er da vorne gesagt? Wie war das? Und wo ist es vielleicht kritisch einzuordnen? Und auch wenn dann eben manche Kritiker sagen, ja, Beutelsbacher Konsens, wir würden uns nicht dran halten. Also abgesehen davon, dass wir uns selber sowieso im Beutelsbacher Konsens hier ausgebildet sind und uns das selber als Standard gelegt haben, um uns daran zu halten, ist es dann auch nochmal Aufgabe der Lehrkraft im Rahmen des Beutelsbacher Konsens, dort eine Ausgewogenheit und eben die Beleuchtung des kompletten Problemshorizont vorzunehmen. Und das machen manche Lehrer ganz toll. Einige schicken mir sogar ein Feedback, wo jeder einzelne Schüler dann nochmal was geschrieben hat. Das wird mir dann per Mail zugeschickt. Also da habe ich schon ganz faszinierte Lehrkräfte kennengelernt.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich würde mal ganz kurz noch einschieben für diejenigen, die die Begrifflichkeit nicht kennen. Ja, was ist dieser Beutelsbacher Konsens? Der wurde in den 70er Jahren, gab es quasi ein großes Treffen aller Politiklehrkräfte damals und die haben sich auf so Mindeststandards geeinigt für politische Bildung, weil das eben so ein problematisches Feld ist. Weil nirgendwo haben wir quasi so direkten Einfluss auf die Gesellschaft wie dort. Und da wurden dann drei Grundprinzipien von politischer Bildung formuliert. Und das ist Überwältigungsverbot. Ja, wir dürfen unsere Autorität nicht verwenden, um die SchülerInnen zu überrollen. Ja, das gilt bei dir dann mit deiner Uniform, wo du dann quasi nicht einfach sagen darfst, so, ich bin Soldat und so ist es. Ja, und ich darf nicht sagen, ich bin Lehrer und so ist es. Und ich haue euch jetzt noch eine Note um die Ohren oder so. Dann das zweite Prinzip ist das, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers sein. Das heißt, alles, was umstritten ist, das muss auch im Unterricht umstritten sein. Also ich kann mich jetzt nicht hinstellen und kann sagen, Wärmepumpenthematik, das ist die richtige Lösung, sondern das ist aktuell kontrovers und deswegen muss es auch im Unterricht kontrovers sein. Da dagegen kann ich problemlos sagen, der Klimawandel existiert. Das ist nämlich nicht kontrovers in Wissenschaft und Politik und deswegen darf ich da problemlos quasi sagen, hier so ist es, da muss ich keine Equal FaceTime mit KlimawandelleugnerInnen einräumen. Und dann zuletzt hat der Unterricht das Ziel, dass die SchülerInnen in der Lage sind, A, die politische Situation und B, ihre eigene Rolle da drin zu analysieren. Das ist natürlich so das hehre Ziel. Warum machen wir das eigentlich? Ja, dass die in der Lage sind, quasi kritisch zu reflektieren. Das ist ganz grob der Beutelsbacher Konsens und dem seid ihr eben auch verpflichtet. Ja, also jeder, der in Deutschland politische Bildung macht, tut das. Und alle diejenigen, die sich da nicht dran halten, die machen halt auch keine politische Bildung, sondern die machen Werbung oder Propaganda oder was auch immer. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und wenn irgendjemand sich anschickt, politische Bildung zu betreiben und der kennt den nicht, da sollten alle Alarmglocken angehen. Ja, also der Beutelsbacher Konsens, der ist so ein bisschen der heilige Gral der politischen Bildung in Deutschland. So viel zu dieser Erläuterung. Und wie gesagt, von meiner Erfahrung her habe ich auch noch nie ein Problem erlebt, dass ihr euch da nicht daran halten würdet. Also das ist definitiv, ihr überwältigt die Leute nicht. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, wie du das jetzt machst, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich nehme an, auch du beziehst die SchülerInnen mit ein und stellst Fragen und regst sie zur Diskussion an. Und die Themen sind definitiv kontrovers. Ja, und auch hier wurde immer schön dargestellt. Ich meine, ihr müsst natürlich jetzt nicht groß die Kritik an der Bundeswehr aufrollen, aber das ist auch nicht erforderlich in dem Fall. Aber gerade so diese generelle Kritik an Auslandseinsätzen, die kann man ja gegebenenfalls, wenn man das möchte, auch aus der Bundeswehr heraus formulieren.
Ja, und wobei das bei uns auch kein Tabuthema ist. Also wir sind jetzt keine Handpuppen des Verteidigungsministeriums und müssen uns da an irgendwelche, sag ich mal, Sprechweisungen halten, dass wir die Bundeswehr alle nur toll finden. Ich kann genauso aus meiner Grundausbildung sprechen, wo es damals keine Munition gab und ich Peng Peng schreien musste vor 10 Jahren. Aber kurz bevor ich gegangen bin, war dann auf einmal mehr Munition da und ich hatte tolle Ausrüstung und vieles hat auf einmal besser funktioniert. Also da können wir wirklich ganz authentisch berichten und wir haben es ja miterlebt. Und es wäre ja auch nicht authentisch, wenn wir sagen, oh, das war alles der Hammer und das war alles super, sondern jeder von uns hat auch, oder ich habe auch schwierige Sachen durchgemacht und Sachen, die unangenehm waren. Und eine der Fragen, was häufig kommt hier, was ist das Schönste, was du erlebt hast und was ist das Schlimmste, was du erlebt hast? Und ich nehme da auch kein Blatt vom Mund und ich erzähle immer die eine Geschichte von einer meiner Soldaten, der dann der gestorben ist im Dienst und ich seiner Mutter dann die Botschaft überbringen musste, hey, dein einziger Sohn ist im Dienst gestorben und das schockt die Leute dann schon erstmal. Also da kann keiner irgendwie den Vorwurf machen, ich würde den Dienst an der Waffe oder den Dienst in den Streitkräften irgendwie beschönigen. Ganz im Gegenteil, wir haben den Einblick, wir waren da vor Ort und wir geben wirklich die authentischen Einsichten.
Ja, ich kann eigentlich wirklich nur sagen, ja, das ist genau das, was da das Nützliche daran ist. Und diese Unabhängigkeit, die ihr tatsächlich ja genießt vom Verteidigungsministerium, die ist, denke ich, auch ein hohes Gut. Also ich glaube, wenn man die Bundeswehr, wenn man die bewaffneten Streitkräfte einbinden will in die politische Bildung, dann wüsste ich nicht, wie man das besser machen kann, als wie das Jugendoffizierssystem ist. Wir können, wie gesagt, darüber streiten, ob man das überhaupt tun sollte. Ja, oder ob man quasi im Sinne der Neutralität, was auch immer man darunter versteht, man dann gewissermaßen sagt, keine der beteiligten Gruppierungen darf damit rein. Das Gleiche müsste dann ja aber natürlich auch für NGOs und so weiter gelten. Und zumindest früher war es ja so, dass ihr grundsätzlich auch sowas wie Podiumsdiskussionen oder so macht mit Leuten aus der Friedensbewegung oder so. Ich habe da mal mit einem Vorgänger drüber gesprochen gehabt, der hat allerdings gemeint, dass zumindest er das nicht mehr tut. Ich weiß nicht, ob das eine allgemeine Regelung ist, weil da wohl nicht überragend viel bei rumkam. Der meinte, wir können es gerne so machen, dass die quasi nacheinander sprechen oder so, aber er will eigentlich nicht mehr diese Podiumsdiskussion machen. Ich weiß nicht, ob das allgemeine Regel bei euch ist oder ob das nur seine persönliche.
Meinst du jetzt im Vortrag selber an der Schule, wenn der Lehrer?
Nee, quasi einfach generell an solchen Veranstaltungen teilnehmen, wo man sozusagen kontroverse Meinungen direkt konfrontiert, also wo ihr euch argumentativ mit Pazifisten und Pazifistinnen auseinandersetzen müsstet oder
so. Genau, das gibt's noch. Also einerseits hat der Jugendoffizier wirklich die Möglichkeit, seinen Dienstalltag sehr authentisch und selbstgesteuert zu gestalten. Also es gibt keinen Vorgesetzten, der, sage ich mal, einem Nacken sitzt und sagt, du musst jetzt heute das und das machen, sondern da ist dem Jugendoffizier wirklich viel Selbstverantwortung überlassen, dass er sich selber kümmert um seinen Alltag, um seine Termine und da kann natürlich jeder das gestalten, wie er möchte. Genauso gilt es für die Vorträge. Also kein Jugendoffizier wird den gleichen Vortrag wie andere halten und es gibt welche, die wir haben erst den Ulmer Jugendoffizier, also der hat sicherlich 50 verschiedene Vorträge in seinem Portfolio über verschiedene Themen, wo er sich dann irgendwo in eine Nische eingräbt oder was ganz irgendein Land, von dem ich noch nie gehört habe, dann irgendwie einen Konflikt dort analysiert. Also da haben wir sehr viel Freiheit. Und genauso haben wir auch verschiedene Formate. Also ich würde sagen, 2/3 meiner Zeit verbringe ich an Schulen. Das andere Drittel sind dann eben solche eben genannten Podiumsdiskussionen. Also jetzt erst vor kurzem war hier im Landkreis Bietigheimer Tag. Das ist SPD und evangelische Landeskirche, die seit über 100 Jahren schon sich dort zum politischen Austausch treffen. Und da war ein Landesbischof dabei, einer, der den Aachener Friedenspreis gewonnen hat, so ein Rechtsanwalt, der sich gegen Waffenlieferungen einsetzt, und es war noch ein SPD-Abgeordneter, Castellucci war noch dabei. Und wir haben dann zu viert über die Zeitenwende diskutiert, und da war natürlich auch meine Rolle, ich saß am anderen Ende vom Friedensvertreter. Es war jetzt nicht so kontrovers, wie ich das gedacht habe. Das war gar nicht mal so viel gegen meine Richtung oder gegen die Bundeswehr geschossen, aber solche Podiumsdiskussionen, dass wir mit Andersdenkenden diskutieren, das wird sehr gerne in Anspruch genommen, und das bieten wir natürlich weiterhin an.
Ja, das ist ganz spannend. Ich war auch tatsächlich immer ein bisschen skeptisch gegenüber den Dingern, weil ich bin kein Freund von Talkshows und so weiter. Ich habe das Gefühl, da schreien sich die Leute hauptsächlich mit ihren Talking Points an. Deswegen habe ich bisher auch noch nie großes Interesse daran gehabt, sowas zu veranstalten. Aber vielleicht sollte ich das dann doch mal tun. Ne? Ich gib mir Überlegungen quasi mit ein. Ich würde an der Stelle dann ein bisschen von Jugendoffizier und Schule weggehen und ganz kurz den Themenbereich aufmachen. Sicherheitspolitische Bildung quasi generell, weil das ist so ein Problem, nicht nur in Deutschland, das ist ja quasi in allen Ländern so, dass Außen- und Sicherheitspolitik die meisten Leute praktisch keine Ahnung von haben einerseits, und es interessiert die meisten Leute üblicherweise auch nicht, wenn nicht gerade sowas wie jetzt in der Ukraine passiert. Also wenn es nicht wirklich durch aktuelle Geschehnisse wirklich einem aufs Tablett geknallt wird, dann spielt Außenpolitik keine große Rolle. Das ist ja auch zum Beispiel in den USA, kann man das ja auch immer beobachten, dass da die außenpolitischen Themen im Präsidentschaftswahlkampf praktisch keine Rolle spielen, während es bei uns in der Rezeption etwas wichtiger ist. Ja? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob irgendjemand auf die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland starrt, aber zumindest die deutschen WählerInnen tun es üblicherweise nicht. Denkst du, das ist eine Sache, die sich verbessern ließe oder die man verbessern sollte? Und wenn ja, was kann man da quasi tun, um schlichtweg auch wirklich ganz losgelöst von Bundeswehrfragen, das in dem Diskurs mehr zu verankern, dass die Leute da ein bisschen mehr Ahnung haben, dass die Debatte vielleicht auch ein bisschen qualitativ hochwertiger wird?
Genau, also das erinnert mich an so eine Statistik, die wir während der letzten Bundestagswahl hatten, wo dann aufgeführt wurde, welche Themen relevant sind für die Wahlbeteiligung oder für das Wahlergebnis. Und da war wirklich Sicherheitspolitik, ich meine, mit 2% oder so, was ganz unten, und Klima war irgendwie ganz oben mit 30%. Und genau das habe ich auch wahrgenommen. Ich erinnere mich noch einer meiner ersten Vorträge an der Schule, als ich selber noch ein Welpe war und dann vor mich hingeplappert habe über die Wehrpflicht, und dann schauen mich auf einmal die Schüler mit ganz großen Augen an und ich stocke kurz und frage nach, und dann wussten einige nicht, was die Wehrpflicht war. Und das hat mich einfach so geschockt. Ich meine, gut, das war jetzt eine 9. Klasse Hauptschule, da wird sicherlich auch die normale Lehrkraft täglich geschockt. Aber es war zum ersten Mal, dass jemand nicht wusste, was die Wehrpflicht ist. Und dann habe ich gedacht, oh, krass, so weit sind wir. Einen Gedanken später oder am Abend, als ich dann noch weiter darüber nachgedacht habe, dachte ich eigentlich, ja, eigentlich auch eine tolle, erstrebenswerte Welt oder Zeit, in der man leben möchte. Oder ich würde gerne, dass meine Tochter in so einer Zeit aufwächst, wo Kinder nicht wissen, was eine Wehrpflicht ist. Das ist ja gut, wenn wir in so friedensbewegten Zeiten leben, dass das nicht jeder weiß. Gleichzeitig hat es mir natürlich gezeigt, dass Sicherheitspolitik erstens kein Thema ist, mit dem man Wahlen gewinnt, und gleichzeitig, dass es natürlich kein Interesse oder kein ausgeprägtes Interesse dazu gibt oder zumindest mal gab. Weil das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, als dann letztes Jahr im Februar der Krieg in der Ukraine durch Russland begonnen wurde, fragten die Schüler nicht mehr, was ist die Wehrpflicht, sondern kommt jetzt die Wehrpflicht? Also da wussten die nicht nur, was das ist, sondern es hat auch diese parlamentarische Debatte, die mediale Diskussion über eine Wiedereinsetzen der Wehrpflicht ist auch in ihrem Alltag angekommen. Und auf einmal hat sich der einzelne Schüler, der jetzt bald die Schule verlässt, wieder gefragt, oh, kann das kommen? Ist das gut? Brauchen wir das nicht? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Da hat mir das gezeigt, hey, es ist doch wieder ein Thema, mit dem man die Leute erreicht oder die jetzt zumindest durch den aktuellsten Konflikt, Krieg, durch den aktuellsten Krieg mit zwischen Russland und der Ukraine im Alltag angekommen sind. Jeder hat gemerkt, das ist wieder in meiner Lebenswelt. Es geht um die Heizungen bei mir zu Hause, es geht um die Lebensmittel, es geht um mein Handy und die sozialen Medien darauf. Also da hat jeder die Erfahrung gemacht, hey, der Krieg ist dort angekommen und das ist jetzt wieder ein omnipräsentes Thema. Und wenn wir jetzt abschließen wieder mit dem Blick Richtung Amerika, wo du einleitend dort darüber gesprochen hast, ich meine, jetzt muss sich Deutschland so langsam Sorgen machen, wenn oder die Ukraine vor allem, wenn Biden sagt, er wird jetzt im Rahmen seines Wahlkampfes die Unterstützung an die Ukraine auch, sage ich mal, reduzieren, weil es hier damit der Cowboy Joy in Texas nicht überzeugt werden kann, ihn zu wählen, wenn er hier Milliarden an ein Land in Europa spendet, mit dem hier die einzelnen Amerikaner nichts zu tun haben oder in ihrem Alltag keinen Zugang dazu haben.
Da ergibt sich für mich gerade noch eine Frage, die passt schon wieder eher zum vorherigen Thema, aber sie drängt sich mir gerade auf mit der Wehrpflicht. Habt ihr dann da sowas wie eine offizielle Position der Bundeswehr? Oder wenn ich dir die Frage stelle als Schüler sozusagen, oder kriege ich da dann deine Privatmeinung zum Thema oder beides? Ja, wie funktioniert das da?
Also wir haben keine Vorgabe jetzt vom Verteidigungsministerium, das ist die Haltung, die ihr haben müsst zur Wehrpflicht. Was ich gerne mache, um mich dann, ich wurde zu einer Podiumsdiskussion, zu einer Wehrpflicht eingeladen. Ich habe mir zum Beispiel vom Generalinspekteur die Aussagen dazu angeschaut und die von der Verteidigungsministerin. Was haben die? Die führen das ja auch, die kriegen das auch zugearbeitet, ganz sachlich dann, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was kann ich dazu sagen? Und das rühre ich dann alles in dem Riesentopf zusammen und dann kommt noch eine Prise von meiner eigenen Meinung mit dazu oder ich führe auf jeden, für mich ist eh immer wichtig, es geht nicht darum, hier meine Meinung darzustellen, sondern ich sehe das immer so als ein Spektrum und ich möchte wirklich von dem linken Extrem bis zum rechten Extrem alle Meinungen darstellen und dann, wenn überhaupt, kann ich auf Nachfrage dann nochmal sagen, warum ich einen Punkt innerhalb dieses Spektrums einnehme. Und das ist im Falle der Wehrpflicht eben bei mir die Meinung, dass ich gegen eine Wehrpflicht jetzt in diesem Moment bin. Und die kann ich dann eben auch belegen mit den einzelnen Argumenten entlang dieses Spektrums. Und da geht es mir wirklich darum, hey, der Zuhörer muss nicht unbedingt ein Schüler sein, sondern jetzt dann auch in diesem Fall auf der Podiumsdiskussion. Da muss ja jeder Einzelne jetzt sich da was mitnehmen können und dann sagen können, okay, das spricht zwar dagegen, aber ich bin dieser Meinung oder das spricht dafür, aber dagegen spricht Folgendes. Also da ist es mir immer wichtig, kontrovers zu diskutieren.
Ja, das entspricht wirklich genau dem, wie wir politische Bildung letztlich auch machen. Also ich muss ja im Unterricht dann auch mehr diese ganzen Positionen darstellen, weil es ist kontrovers, wir hatten das vorher und ich dränge dann eigentlich meine Meinung auch nicht auf. Ja, üblicherweise werde ich gefragt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber vermutlich ja auch. Ja. Die werden ja dann, wenn du da neutral alle Positionen darlegst, schon noch fragen, und was ist jetzt deine Meinung, Herr Hauptmann? Ja? Und genauso ist es bei mir häufig auch, ja, dass ich dann eben gefragt werde, so und wie stehen Sie dazu? Und da darf ich dann noch antworten im Übrigen. Ja? Also für alle diejenigen, die sich gefragt haben, wie das abläuft. Ja, wenn ich das mal kontrovers dargestellt habe und wenn ich deutlich mache, dass das nur meine Privatmeinung ist und wenn ich sie nicht benutze, um zu überwältigen, dann darf ich die durchaus auch zum Besten geben, wenn das denn jemanden interessiert. Ich will an der Stelle vielleicht eine kleine Bemerkung da lassen, weil das sowohl bei der politischen Bildung als auch bei euch Jugendoffizieren immer wieder in der Kritik kommt. Die Kiddies sind ja auch wesentlich weniger beeindruckbar, als sich das manche KritikerInnen gerne vorstellen. Ja, also nur weil ich denen sage, das ist meine Meinung oder meine Haltung, ändern die ja nicht ihre eigene Position plötzlich um 180 Grad. Ja, also wenn die vorher keine Freunde der Wehrpflicht waren, dann werden die sich da von deinen Argumenten vermutlich auch nicht überzeugen lassen. Und wenn, dann hast du halt gut argumentiert. Und das ist ja dann in der Demokratie auch wieder grundsätzlich okay. Ja, also dafür machen wir ja solche Veranstaltungen, ja, zur Schärfung und zur Analyse. Dritter Punkt, Beutelsbacher Konsens, dieser ganzen Geschichte. Also ich halte das für grundsätzlich legitim, ist mein Punkt.
Das finde ich einen sehr wertvollen Punkt, den du ansprichst, gerade weil wirklich häufig von Kritikern meiner Meinung nach die Schüler unterschätzt werden. Die glauben wirklich, das sind irgendwie offene Gefäße und sobald ich was sage, füllen die sich auf und nehmen dann genau meine Meinung an. Dabei wird da wirklich die Generation und die Jugend meiner Meinung nach stark unterschätzt und umso inbeständig oder, sag ich mal, widersprüchlich finde ich dann, wenn genau solche Kritiker dann gleichzeitig ein Wahlalter auf die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 fordern. Weil einerseits sagen sie, okay, ihr seid 16, dürft wählen, aber ihr seid nicht in der Lage, euch dann in einer kontroversen Gespräch auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich wirklich dann die Unterschätzung der Schüler wirklich einen guten Punkt, den du ansprichst. Genau auch zu diesem Punkt Beutelsbacher Konsens, was auch häufig dann verwechselt wird, ist hier Kontroversitätsgebot. Also wir haben Kontroversitätsgebot, das heißt ja natürlich darf ich meine eigene Meinung haben, das ist kein Neutralitätsgebot, wo ich verpflichtet bin, irgendwie nur neutral selber unterwegs zu sein. Natürlich habe ich als Soldat in Uniform die Pflicht zur politischen Neutralität. Ich kann jetzt nicht mit der Uniform dann auf eine Demonstration gehen und gegen hier das neue Heizungskostengesetz demonstrieren oder ich kann auch im Unterricht genauso wenig wie du sagen, jo, hier SPD, Grüne oder Union, das sind die Besten, wählt auf jeden Fall die, sonst wird alles schief gehen. Also da sind wir natürlich politisch neutral.
Ja, das ist wirklich super wichtig, was das anbelangt. Das erstreckt sich auch nicht nur auf SchülerInnen. Ja, allgemein überschätzt man super gerne, wie beeinflussbar andere Leute sind. Ja, niemand selbst natürlich, ja, das sind immer die anderen, aber das wird dann immer hochgejazzt, so diese eine Sendung in den Öffentlich-Rechtlichen und alle Leute sind plötzlich irgendwie grün. Oder ein so Artikel in der Bild-Zeitung und plötzlich haben wir einen rechtsradikalen Mob durch die Straßen hetzen oder so. Ja, also das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Menschenbild, das da irgendwie immer drin hängt. Ich habe das Gefühl, das ist so das politische Äquivalent zu den Autofahrern, ja, wo irgendwie so 90% aller Autofahrenden sich als überdurchschnittlich einschätzen, aber sich permanent drüber beklagen, wie scheiße alle anderen fahren. Und irgendwie so habe ich das Gefühl, läuft das gerne auch hier.
Ja, also ich gleichzeitig wäre es von mir auch ein Wunsch, also es ist vielleicht eine Idealvorstellung oder also die Leute gehen heute eher in Diskussionen schon mit ihrer Meinung vorangestellt, wissen, dass sie davon nicht abweichen werden. Also es ist eher ja genau das Gegenteilige der Fall, nämlich dass die fest auf ihrer Meinung oder in ihrer Blase verbleiben und die nur noch verstärkt werden. Ich würde mir eher einen Schritt in diese Richtung wünschen, dass jemand, und da muss ich mir an die eigene Nase fassen und hoffe, dass ich da demütig genug bin und mich da selbst reflektiert immer selber prüfe, dass ich auch in der Diskussion mit jungen Menschen weiter dann flexibel, geistig flexibel bleibe, um, wenn ich neue Punkte höre, und das ist ja beim Thema Wehrpflicht oder Dienstpflicht ja besonders wertvoll, da mit jungen Leuten zu diskutieren und auch deren Punkte zu hören, weil das hilft auch mir, meine Meinung vielleicht ein bisschen anzupassen oder ein bisschen nach rechts oder nach links zu verschieben und dort neu drüber nachzudenken. Also das ist eher der Wunsch von mir, dass man heutzutage wieder mehr, sag ich mal, diskutiert und auch mehr bereit ist, mal auf den anderen einzugehen und zuzuhören, weil irgendwie schlägt gerade nur jeder auf jeden ein, so wie es mir.
Ja, total. Also da bin ich völlig bei dir. Ich weiß nicht, ob das jemals besser war, ehrlich gesagt. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob wir tatsächlich mal eine Zeit hatten, in der die Leute total sachorientiert miteinander diskutiert haben. Aber es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn es davon mehr gäbe. Und das ist natürlich ein Vorteil bei dem Thema Sicherheits- und Außenpolitik, weil gerade dadurch, dass die Leute so wenig Ahnung davon haben und gerade weil es die Leute üblicherweise gar nicht so sehr interessiert, stößt du natürlich auf sehr viel mehr Offenheit, als das bei vielen anderen Themen der Fall ist. Wenn ich jetzt sowas wie den Genderstern nehme oder so, da hat jeder eine Meinung zu. Aber zum Auslandseinsatz in Mali, Da wissen die Leute ja häufig gar nichts. Oder nehmen wir sogar noch einen krasseren, ich meine, die Bundeswehr hat ja überraschend viele Auslandseinsätze, da habt ihr dann immer diese schöne Karte und dann kann man da immer sehen, dass die Bundeswehr in was so 20 oder 30 Auslandseinsätzen ist und von denen hat praktisch nie jemand gehört. Und wenn man sowas diskutieren will, da hat man dann meistens ja gar keine großen Präkonzepte, die da laufen. Und ich denke, an der Stelle haben quasi diejenigen, die eher auf der, ich nenne es mal die Pazifistenschiene sozusagen laufen, also diejenigen, die eher kontra zu euch stehen in solchen Debatten, die haben das, glaube ich, einen gewissen strukturellen Nachteil, weil eben die strukturierten Argumentationen in Sicherheitspolitik, also sobald du quasi wirklich etwas tiefer in die Themen rein möchtest, dann hast du auf ExpertInnen-Seite eine unglaubliche Schlagseite in Richtung von Leuten aus diesem Kosmos Bundeswehr. Also sobald du dich quasi, also wirklich im weitesten Sinne, sicherheitspolitische ExpertInnen sozusagen, die kommen häufig aus dieser entsprechenden Richtung. Und ich habe das für mich ganz persönlich gemerkt, weil ich habe mich jahrelang praktisch nicht für Außenpolitik interessiert. Das hat bei mir erst angefangen vor so 4, 5 Jahren oder sowas, maximal, dass ich da begonnen habe, ein bisschen mehr zu gucken. Ich war immer so der totale Innenpolitik-Rack. Und ich habe dann begonnen, ist mit Sicherheit ein Begriff, sicherheitshalber zu hören. Und ich gehöre zu den Sicherheitshalber-Hipstern. Ich habe angefangen in Folge 2 oder so. Also ich bin da wirklich von Beginn an dabei. Aber das ist ja tatsächlich, die haben mir diesen Podcast damals gemacht. Ich hoffe, der ist den meisten Leuten ein Begriff. Ja, die haben mir diesen Podcast gemacht, weil es effektiv keine Informationsquellen im deutschsprachigen Raum gibt und Diskussionsformate über Sicherheitspolitik. Und die gibt es ja auch immer noch nicht. Die sind ja effektiv Monopolisten auf dem Feld. Deswegen rennt der Carlo Massa ja durch jede Talkshow, ja, weil es so wenig Alternativen gibt. Und ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, ich mag Carlo Massala, aber ich kann mir schon vorstellen, dass mich das ziemlich anpissen würde, wenn ich ihn blöd fände. Und ich denke, da hat einfach die, in Anführungszeichen, Gegenseite so ein bisschen das Problem, dass denen da die Leute fehlen. Ja, sowohl in der Forschung, weil da natürlich diese Universitäten der Bundeswehr relativ allein stehen, weil ich erinnere mich an mein eigenes Studium, Außenpolitik, was man da gemacht hat, das waren halt einerseits diese Theorien, die ungefähr so viel Anwendbarkeit haben wie ein toter Maulwurf, und auf der anderen Seite hast du dann diese Friedensforschung, die aber zwar vielleicht tolle Ansätze hat für Konfliktvermeidung und den ganzen Kram, aber wenn es dann tatsächlich zu militärischen Auseinandersetzungen kommt, dann haben die nicht mehr allzu viel zu bieten und dann fällst du auf diese Experten zurück, wie jetzt eben euch als Jugendoffiziere oder dann eben den Carlo Massala oder den Frank Sauer oder so, die dann von der Bundeswehr-Uni kommen oder aus den Thinktanks. Und es gibt jetzt halt wenig pazifistische Thinktanks. Die meisten von denen beraten ja Regierungshandeln. Und die sind quasi automatisch in diesem Mikrokosmos drin. Das war jetzt so eine Art Analyse. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber das würde ich mal so als ein tatsächliches Grundproblem sehen, für das ihr nichts könnt, das aber existiert.
Ja, also da kann ich sogar noch was Nettes hinzufügen. Die Bundeswehr erhebt ja auch Daten dazu. Also im ZMSBW, das ist das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften in der Bundeswehr, dort werden jährlich Bevölkerungsumfragen gemacht. Und schon seit vielen Jahren. Das heißt, die sind wirklich, haben die genügend wissenschaftlichen Ansprüchen und die haben hohe Qualität. Und auch dort wurde festgestellt, halt, sobald die Leute nichts über den Einsatz wissen, über den Auslandseinsatz, zum Beispiel jetzt, wie du angesprochen hast, Mali, ist da die Zustimmung auch nicht so hoch. Aber sobald man dann in einer späteren Frage erklärt, was da gemacht wird, dann steigt auch die Zustimmung. Das heißt, auch hier ist wirklich politische Bildung oder sicherheitspolitische Bildung und das Erklären des, sage ich mal, Regierungshandeln ein Beitrag dazu, Zustimmung für dieses Regierungshandeln zu schaffen. Und das ist für mich als, gut, ich komme aus der Kommunikation heraus, denke ich mir, okay, das, wieso hat sich das noch kein Politiker vorher irgendwie zu eigen gemacht? Deswegen war ich am Anfang so großer Fan von Habeck, weil er ganz neu hier alles immer erklärt hat am Anfang. Der hat in Videos dann erklärt, was das jetzt für Folgen hat. Der hat gleich eine Pressekonferenz gemacht, als hier das passiert ist und hat dann seine Politik erklärt. Das fand ich hier Mr. Wissen to go kann einpacken. Und wenn das halt von der Politik gemacht wird, und dafür gibt es auch Daten, eben dann steigt auch die Zustimmung für solche Sachen. Und deswegen bin ich persönlich, finde ich, leisten die Jugendoffiziere auch einen Beitrag eben zu dieser politischen Bildung, der dann viel wert ist und mir persönlich auf jeden Fall Erfüllung in meinem Alltag gibt.
Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Der Fakten helfen. Ne? Und das ist das, was ich meinte. Da bei diesem Thema die allerwenigsten Leute überhaupt irgendwas Relevantes wissen, außer so einer groben Grundstimmung heraus. Ja, ich lehne quasi prinzipiell Auslandseinsätze oder die Bundeswehr dann gegebenenfalls ab. Aber du weißt ja dann meistens gar nicht, was da passiert, wie das passiert und so weiter und so fort. Und ja, sobald du die Details kriegst, ändern sich die Stimmungen dann häufig entsprechend. Ich würde die Gelegenheit dann jetzt vielleicht noch nutzen, wo ich dich da habe und du nicht weglaufen kannst. Oder kannst du schon, aber ich hoffe, du tust es nicht. Dann gewissen wir es noch ein bisschen in die Diskussion tatsächlich zu gehen für einige dieser sicherheitspolitischen Themen, sofern du zu dem Bildungsbereich nicht noch ein Schlusswort bringen möchtest. Du hast ja schon angedeutet, dass du gegen die Wehrpflicht bist. Ich glaube, das ist auch weitgehend Konsens. Also ich habe nichts gehört aus der Bundeswehr bisher, dass es da großen Bedarf gäbe, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ich halte es auch für eine ziemlich Rattenidee, die eher in die symbolpolitische Richtung läuft, als dass das irgendwas an den grundlegenden Strukturen ändert. Aber wenn man jetzt über diese Zeitenwende ganz konkret spricht, da würde mich mal interessieren, wie ist denn da die Stimmung innerhalb der Bundeswehr? Also ist es so ein allgemeines Begrüßen dessen, was da passiert? Und die Kritik geht dann hauptsächlich in ein, warum geht das nicht weiter und schneller und besser? Oder gibt es da auch Leute, die das grundsätzlich mit Bauchweh betrachten?
Genau, also grundsätzlich ist die Bundeswehr ja eine Ansammlung von 180.000 Staatsbürgern in Uniform, die alle dazu ermutigt sind und auch die Freiheit und das Recht haben, sich dort ihre eigene Meinung zu bilden. Grundsätzlich ist aber meiner Meinung nach jeder von den 180.000 ein Freund davon, wenn er jetzt neuere Stiefel, neueren Rucksack und was Besseres zum Essen bekommt. Deswegen ist es für uns natürlich dankbar, dass die Bundeswehr jetzt mehr Geld bekommt. Gleichzeitig hilft dieses 100-Milliarden-Paket, das im Rahmen der Zeitenwende versprochen wurde, auch gerade mal, um jetzt in der Lehrermetaphorik zu bleiben, um die Hausaufgaben von gestern zu machen. Also das wird jetzt nicht so die Bundeswehr umkrempeln, wie sich das der Einzelne wünscht. Deswegen ist das etwas, was schon begrüßt wird. Gleichzeitig begrüßt natürlich keiner diesen hier schrecklichen völkerrechtswidrigen Krieg und den Umstand, wie das zuerst zustande gekommen ist. Ich meine, wir haben ja schon immer gesagt, Moment, hey, hier läuft einiges schief. Wir haben Mangel an Personal, wir haben Mangel an Material, wir brauchen Hilfe, macht mal was. Das hat ja auch der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags schon jährlich immer angezeigt, nur jetzt auf einmal interessiert es eben alle. Und um dann konkret auf deine Frage zur Wehrpflicht einzugehen, ja, also sicherlich könnte die ein Personalproblem lösen, wenn sie dann irgendwann mal da wäre, aber man kann die nicht von heute auf morgen einführen, weil wenn man die Wehrpflicht als Instrument nutzt, um Personalproblem zu lösen, schafft man erstmal ein anderes Personalproblem, denn wo sollen denn die Leute alle herkommen, die dann auf einmal 100.000 18-Jährige ausbilden an der Waffe und am Gerät? Also dafür hätten wir gar kein Personal, wir hätten keine Infrastruktur dazu. Ich meine, wenn ich in der Kaserne schlafen will, muss ich mir dann eine Luftmatratze aufpumpen. Was sollen denn die 8 Soldaten dann machen, die dort da auf eine Stube gestopft werden? Also das passt hinten und vorne nicht. Gleichzeitig hat es natürlich auch den charmanten Vorteil, dass die Bundeswehr wirklich wieder in der Gesellschaft verankert ist und an jedem Esstisch wieder einer sitzt, der mal jetzt demnächst oder schon kurz vorher war, in der Wehrpflicht dann dieses im Grundgesetz verankerte Instrument der Bundeswehr kennengelernt hat. Also das ist natürlich auch charmant, dass dann nicht die Gefahr besteht hier, dass sich die Bundeswehr wieder eine Eigendyn oder ein Militär wieder eine Eigendynamik entwickelt und zum Staat im Staate wird. Also so gibt es von beiden Seiten wirklich dann gute Argumente. Aber eine kurzfristige Lösung mit der Wehrpflicht ist auf jeden Fall nicht zu schaffen. Aber es ist natürlich eine Diskussion wert und ich glaube, jetzt erst am Wochenende hat die Wehrbeauftragte dazu wieder was gesagt und die sagt das immer sehr charmant im Sinne von, ja, wir müssen natürlich bereit sein, darüber zu diskutieren. Und ja, das stößt natürlich bei mir als Jugendoffizier auf offene Ohren.
Ja, Die Diskussion kann man gerne führen. Ich denke, wie gesagt, meine persönliche Haltung ist, wir brauchen es nicht aus Praktikabilitätsgründen und für mich auch aus liberalen Gründen sozusagen. Ich bin einfach kein Freund davon, da den jungen Menschen ein Jahr oder anderthalb Jahre oder wie viel auch immer ihres Lebens zu nehmen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du einen effektiven Wehrdienst willst, ja, wo die Leute ja dann tatsächlich nachher auch brauchbare Fähigkeiten haben, dann ist es ja mit einem Jahr auch nicht getan. Das war ja damals, war ja auch die Kritik, ja. Also wenn ich mich an das erinnere, was ich mir da mittlerweile angelesen habe, dann wäre ja ideal eigentlich eher sowas wie 3 Jahre oder so. Und das halte ich jetzt eher für illusorisch, um es mal so auszudrücken. Ja. Die würden ja dann wieder auf dieses Wehrpraktikum zurückkommen, was es dann am Ende war. Letzten Endes. Aber
bin ich ganz bei dir. Also vor allem die fortschreitende Professionalisierung von Streitkräften, da reicht es nicht irgendwie, den armen 18-Jährigen ein halbes Jahr matschfressend über die Hindernisbahn zu jagen, sondern der muss halt an hochkomplexen Waffensystemen ausgebildet werden, um die zu beherrschen. Und da gehört das ganz dazu. Und da gibt es verschiedene Modelle und wir könnten sicherlich dann auf andere Nationen schauen und da gibt es gute Möglichkeiten, aber das wäre natürlich dann erstmal der nächste Schritt, weil damals, ich war noch der letzte Jahrgang, der Post vom Kreiswehrersatzamt bekommen hat und ich habe mir dann irgendeine Geschichte ausgedacht und wollte anrufen oder habe da angerufen, habe dann von meinem großen Zeh erzählt, der dann hier eingewachsener Zehnagel und so weiter und ich wäre nicht geeignet, dann kam aber schon hier Brief zurück, Wehrpflicht ausgesetzt, die müssen gar nicht mehr kommen. Ein halbes Jahr lang nicht damit beschäftigt und auf einmal, wo der Zwang nicht mehr da war, wurde es doch interessant. Und außerdem kam dazu, dass ich weg von zu Hause wollte und Geld verdienen wollte. Also habe ich gesagt, schaue ich es mir jetzt doch mal an. Und dann bin ich da so reingerutscht und habe verlängert und verlängert. Und auf einmal war ich für 14 Jahre verpflichtet und jetzt sitze ich hier.
Ja, ich wurde tatsächlich noch gemustert seinerzeit, allerdings sehr schnell aus dem System rausgespült. Also ich war weder bei der Bundeswehr noch beim Zivildienst oder sowas, obwohl ich T2 tauglich war. Das war eine allgemeine Erfahrung. Ja, aus meinem Abi-Jahrgang hat praktisch niemand gedient, also weder bei der Bundeswehr noch beim Zivildienst. Besonders albern war ja, dass alle diejenigen, die Sportleistungsfach gemacht haben, sind ausgemustert worden, einfach durch die Bank. Die waren alle untauglich. Also das Ganze war ja eine Scherzveranstaltung, das kann man ja wirklich gar nicht anders mehr sagen.
Ja, zumindest dieses Thema der Wehrgerechtigkeit, warum dann manche gezogen wurden, manche nicht und ein Mann hätte sich nur mal hier beschweren müssen, dass die Frauen nicht müssen und so weiter, das war ja dann auch schlussendlich der Auslöser, dass man gesagt hat, okay, halt, stopp, das hätte keinen Bestand mehr vom Verfassungsgericht, lass das mal aussetzen.
Und natürlich das Geld sparen. Ich meine, der Gutenberg, der hat ja damals die Sparziele der Bundeswehr quasi dadurch erfüllt und sich da damit feiern lassen. Aber das ist ja mittlerweile Ancient History gewissermaßen. Wo mir das Ganze in der letzten Zeit nochmal bewusst geworden ist, war jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, weil da schlagen dann wieder so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich habe da einen Artikel drüber gelesen, über die Verlustraten, die in diesem Krieg haben. Und die sind ja im Endeffekt durch ihre professionelle Berufsarmee, wie sie die zu Beginn des Konflikts hatten, durchgebrannt. Effektiv. Also dieses Personal, das existiert ja zu großen Teilen schon gar nicht mehr. Und es ist ja letztlich eine Erfahrung, die man historisch auch im Ersten oder Zweiten Weltkrieg sehen kann, ja, dass dieser Anfangsbestand in Anführungszeichen von Truppen, der ist ziemlich schnell durch. Und dann müssen die beginnen, Leute einzuziehen. Und da hast du halt dann unter Kriegsbedingungen, ja, da kannst du nicht sagen, ja, wir bilden jetzt 3 Jahre an komplexen Waffensystemen aus, weil diese Zeit existiert ja gar nicht. Nee, die schmeißen die Leute ja dann wirklich nach Wochen bis wenigen Monaten letzten Endes da ins Gefecht. Und da das jetzt eben in Europa passiert sozusagen, da wird das Thema dann nochmal realer auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und das ist so eine kleine Obsession von mir, während ich älter wurde, in den vergangenen so 15, 20 Jahren oder so. Ich habe das für mich immer markiert mit dieser Wahrscheinlichkeit, dass ich im Kriegsfall an die Front muss. Ja? Das war so quasi immer mein Trostpflaster. Ja? Je älter ich werde, desto irrelevanter wird diese Perspektive. Und jetzt, ich meine, damals war das, wie gesagt, so ein Geschichtslehrer-Nerd-Ding. Und jetzt ist es plötzlich ziemlich real geworden wieder, ja, mit dieser Ukraine-Geschichte. Also wenn ich da leben würde, dann wäre das jetzt wirklich eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen müsste. Nicht, dass eine Wehrpflicht denen übermäßig viel geholfen hätte, glaube ich, in der Situation, weil erneut komplexes Gerät etc. Aber es wird halt wird halt realistisch. Sorry, ich ramble gerade so ein bisschen, aber das ist für mich auch wieder einer der Gründe, warum man sich wieder mehr damit beschäftigen sollte und warum das eben dann auch wieder, um den Bogen zu schlagen, für SchülerInnen relevant ist.
Ja, also da bin ich bei dir. Ich müsste jetzt schauen, weil ich glaube, die Ukraine hat sogar die Wehrpflicht nach der Krim-Annexion wieder eingeführt. Und zwar 12 Monate seit, ja, müsste ich jetzt genauer reinschauen, aber auf jeden Fall dort, das sind natürlich ganz andere Zustände, aber ich kenne auch die Frage, die du, oder diese Urangst, die du gerade angesprochen hast, die wird mir auch von Schülern dann entgegengebracht, was, wenn jetzt Deutschland angegriffen wird, Verteidigungsfall, und muss ich dann, weil ich morgen 18 werde, muss ich dann mit an die Front geschmissen werde. Also das ist eine irgendwie eine Urangst, die da vorherrscht, und die Frage wird mir oft gestellt. Und das ist ja, da ist ja das deutsche Grundgesetz auch wirklich Gold wert, weil das sich immerhin immer noch dann auf die Gewissensfreiheit beruft. Die wird einfach nicht gecancelt. Also wenn du nicht an der Waffe deinen Dienst leisten musst, dann kannst du dazu nicht verpflichtet werden. Du kannst natürlich dann verpflichtet werden, hier in der Sanität oder in der Rüstungsindustrie, in der Industrie oder in der Kriegsindustrie oder, keine Ahnung, Kisten schleppen. Natürlich kannst du für irgendwas verpflichtet werden. Du kannst jetzt keinen Urlaub auf Malle machen, aber du wirst halt nicht zum Dienst an der Waffe gegen dein Gewissen gezwungen. Und das ist halt auch sehr charmant dann im deutschen Grundgesetz, diese Freiheit.
Ich wäre etwas skeptisch, wie viele Leute dann erfolgreich verweigern könnten im Ernstfall. Ich meine, wenn man da denkt, wie das in den 60er, 70er Jahren aussah, ich meine, die Horrorgeschichten, das würde mit Sicherheit dann auch wiederkommen, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, dieses Grundrecht würde dadurch nicht ausgesetzt werden. Also für diejenigen Leute, die wirklich glaubhaft machen können jetzt, aber dass sie da Gewissensprobleme haben, die würden das vermutlich auch weiterhin schaffen, ja. Aber das ist wirklich ein hohes Gut.
Das war ja auch damals nicht einfach. Da erzählen ja viele heute noch von ihrer Gewissensprüfung. Da werden dir ja wohl auch wirklich schwere Fragen gestellt. Da könnte man wirklich mal genauer reingehen. Hier, keine Ahnung, deine Familie wird angegriffen, da liegt eine Banane und eine Pistole. Was nimmst du? Also nach diesem Motto, und da muss er schon die Banane nehmen, um zu beweisen, dass hier sein Gewissen frei ist. Also auf diesem Niveau waren dann halt wirklich die Gewissensprüfungen viel jetzt anspruchsvoller als mein Beispiel. Aber da sollte halt wirklich durch eine Jury getestet werden, okay, ist das jetzt nur hier irgendwie ein False-Flag-Argument von ihm, um wirklich sich davor zu drücken, oder ist sein Gewissen wirklich dadurch belastet und er möchte es vor dieser Belastung befreien?
Ja, das war schon immer so ein ganz klein bisschen albern, diese Fragen, die da gestellt wurden. Aber ja, da merkt man auch, das ist einfach noch eine andere Zeit. Und ich glaube, das ist auch gerade wegen des Stichworts Zeitenwende so ein ganz gutes Schlussthema hier, dass eben dieses Dienen auf der einen Seite und dieses Verpflichtetwerden auf der anderen Seite, ja, sowohl Dienst als auch Pflicht als auch Zwang, das sind einfach Vokabeln und Konzepte, die uns mittlerweile wahnsinnig fremd sind. Ja, also wenn du eben so zurückgehst in die 60er, 70er Jahre oder so, da war noch weitgehend unstrittig, dass der Staat selbstverständlich das Recht hat, generationenweise junge Männer einzuziehen und die dann da quasi auszubilden und die diesem Regime zu unterwerfen, weil man gibt ja in der Bundeswehr schon bürgerliche Grundrechte auf. Da muss man auch ganz klar sich drüber im Klaren sein. Ne? Man unterwirft sich einer unglaublich rigiden Hierarchie, wie man sie sonst eigentlich nirgendwo mehr hat. All diese Dinge, das war früher viel, viel unstrittiger. Und wenn wir jetzt wieder diskutieren über so eine Einführung der Wehrpflicht, dann tun wir das einfach in einem komplett anderen Kontext. Ne? Da müsstest du mir jetzt aus der Realität berichten, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass quasi diese frühere Schinderei sozusagen, dieses unhinterfragte Gehorchen und so weiter, das ist ja einerseits etwas, das will die Armee gar nicht mehr, weil das Idealbild und die Erfordernis wegen der gestiegenen Komplexität ja schon der denkende Soldat ist, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das ohne wirklich gigantischen Druck und Aufwand überhaupt zu erzeugen wäre. Also so dieser Kadavergehorsam von früher sozusagen. Also wenn ich mir vorstelle, wir würden heute anfangen, meine SchülerInnen, die ich vor mir sitzen habe, einzuziehen und alle in die Bundeswehr zu packen. Das ist ja ein Kulturschock, in einem Ausmaß für beide Seiten letzten Endes. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommen würde. Ja, aber das müsste ja sowohl die Institution Bundeswehr verändern, als auch die Leute, die da reingehen.
Definitiv. Also wenn das allein an meinem Beispiel, ich bin da reingegangen in die Bundeswehr mit langen schwarzen Haaren, die waren rabenschwarz gefärbt. Ich hatte sie geglättet, hat die Hosen meiner Schwester geklaut, weil es hier super skinny Jeans. Also ich war so ein richtiger Emo. Und dann auf der anderen Seite bin ich rausgekommen oder stehe ich jetzt hier, habe hunderte Menschen geführt, habe Verantwortung über Leib und Leben gehabt und hab Vollbart, kurz rasierte Haare und trage jetzt normale Hosen. Also das hat die Bundeswehr aus mir gemacht. Und genau diese Frage, die du dir gestellt hast, dieser Kadavergehorsam von früher, genau diese Frage hat man sich auch kurz vor der Gründung der Bundeswehr gestellt. Und man hat sich gefragt, hey, wir wollen jetzt wieder ein Militär, es ist politisch notwendig, es ist der Weltgegebenheiten notwendig. Wir brauchen wieder ein Militär, aber wie gründen wir eine Armee, wie gründen wir eine Bundeswehr, die gleichen Fehler wie damals nicht nochmal macht? Und da hat man sich für das Konzept der sogenannten inneren Führung entschieden und das etabliert. Das ist sozusagen so eine Art, wie man Menschen führt oder so ein Verständnis von einfach die Führungskultur in der Bundeswehr. Und da ist zum Beispiel, da findet sich gar nicht was, keine Begriffe wie Kadavergehorsam, weil ein Kernprinzip der inneren Führung, also das Kernprinzip, wie man in der Bundeswehr mit Menschen umgeht, ist das Führen mit Auftrag. Und zwar, dass ich einem Soldaten nicht Schritt für Schritt vorkau, was er zu tun hat, nämlich, keine Ahnung, geh über diese Mauer, indem du rechts rum gehst oder indem du oben drüber gehst, sondern ich sage ihm halt wirklich genau, hier, du nimmst die Leiter, dann legst du sie dahin, dann kletterst du drüber und gehst auf die andere Seite. Das ist Führen mit Befehl. Das ist das, was man hier Kadavergehorsam kennt. Du machst das und das und das und dann das und das. Die Bundeswehr mit ihrem Führen mit Auftrag, mit ihrem Konzept Führen mit Auftrag, die gibt dem Soldaten einen Auftrag, das heißt ein Ziel. Das heißt, da muss auch der Vorgesetzte damit einverstanden sein, dass der Soldat vielleicht nur die zweitbeste Lösung wählt. Aber er gibt dem Soldat halt Vertrauen, okay, du weißt, was ich möchte. Du setzt jetzt diesen Auftrag um und ob er jetzt um die Mauer geht, unter die Mauer oder die Scheißmauer wegsprengt, das bleibt dem Soldat, es obliegt dem Soldat und er kann es entscheiden, sodass wir wirklich weit entfernt sind von diesem Kadavergehorsam. Und das ist auch eine Sache wirklich, da beneiden uns Militärs weltweit, weil das ist ein Konzept, dafür ist die deutsche Bundeswehr bekannt und das erlaubt halt auch wirklich einer kleineren Armee wirklich höchst effizient zu sein. Vielleicht erinnerst du dich in Russland an diese Bilder anfangs vom Krieg, als dann russische Panzer mitten in der Ortschaft dann einfach stehen geblieben sind und dann ukrainische Zivilisten gefragt haben, ja, was macht ihr hier eigentlich? Und die so, ja, kein Sprit. Und die saßen halt da und haben auf Weiteres gewartet. Das ist halt klassische Befehlstaktik. Die haben den Auftrag bekommen, die haben den Befehl bekommen, fahr in diese Ortschaft. Und zwischendurch ist der Sprit ausgegangen, der Panzer ist stehen geblieben. Und dann wussten die nicht mehr, was die machen sollten, weil die keinen Befehl bekommen haben. Bei uns würde das nicht vorkommen, weil wir würden dann bei fehlenden Funkkontakt würden wir einfach in der Absicht unserer übergeordneten Führung handeln und das machen, was hier zum Auftrag passt. Und das ist dann schon was sehr Einmaliges, um dann den Bogen wieder zurückzuspannen, würde man eben keine, wenn man jetzt tausende junge Generation Z-Angehörige in die Bundeswehr reinpresst, dann würden auf der anderen Seite keine Roboter rauskommen, sondern es wäre halt irgendwie ein Mix, wie du es angesprochen hast, dass beide Seiten irgendwie verändert werden, aber auf jeden Fall beide Seiten mitdenkende Individuen bleiben würden. Und das macht mich schon sehr stolz, dass ich zufällig gerade in Deutschland geboren bin, in dieser Armee meinen Dienst leiste, die wirklich im weltweiten Vergleich erstens jetzt während der Inflation ihre Leute am besten bezahlt und zweitens natürlich dieses Denken vom Individuum und vom Führen mit Auftrag und der inneren Führung tief etabliert hat.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir super herzlich für diese Einblicke. Das war super spannend für mich, auch dieser Einblick, wie gesagt, in eine Welt, die ich ansonsten nicht besonders gut kenne. Ich hoffe, wir werden uns zeitnah auch mal in der Realität begegnen. Ich werde definitiv weiterhin Jugendoffiziere einladen. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe es jetzt die letzten 2 Jahre nicht gemacht, weil ich keinen entsprechenden Kurs unterrichtet habe, in dem es Thema war. Aber das wird mit Sicherheit wieder aufs Tablett kommen und dann begegnen wir uns vielleicht auch in Realita. Vielen Dank dir, David.
Herzlichen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann freue ich mich auf deine Einladung.